Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Ihr habt's gehört, wir sind bei Radio Frei beim Unterdessen an Dienstag. Ich bin Donata.
Und ich bin auch mit dabei, Asmus. Wir haben wieder mal 2 Stunden für euch vorbereitet. Ich freue mich am meisten, dass es wieder sich etwas abgekühlt hat. Ich habe meine lange Hose rausgeholt, aber vergessen, meinen Regenschirm rauszukramen, der sich jetzt langsam bereue.
Ah, den habe ich dabei. Statt langer Hose trage ich heute eine Strickjacke. Aber der Rock muss sein.
Ja, das ist ja noch nicht ganz so kalt, aber ich finde so 20 Grad nach den 37 Grad, den wir am Samstag hatten, ist dann doch schon eine gute Abkühlung.
Ich beschwere mich überhaupt nicht, muss ich sagen. Aber gestern habe ich gefroren, da habe ich die Jacke nämlich nicht dabei gehabt, sondern nur mein Tuch. Und dann war ich ein bisschen in der Stadt unterwegs. Das hören wir dann alle ein bisschen später, in der zweiten Stunde. Und da habe ich es ein bisschen bereut, keine Jacke dabei gehabt zu haben, weil es dann doch sehr windig war.
Ja, aber was haben wir denn eigentlich in den nächsten 2 Stunden alles für die Zuhörenden geplant?
Ja, eigentlich ist alles wie immer. Wir haben bekannte Rubriken in der ersten Stunde, zum Beispiel Kulturfragmente. Da sind wir bei Folge 30 angekommen, an verschiedenen Sachen, die man am Umbau im Kulturquartier so findet. Dann erzählst du uns was über das Kennländerblatt. Willst du schon verraten, wo es hingeht?
Es wird heute fast schon detektivisch mysteriös. Es geht um die erste amerikanische und englische Kolonie in Amerika, die auf ungeklärte Art und Weise verschwunden ist.
Ah, oh, warte, Roanoke Island?
Roanoke heißt die.
Ah, ja, das ist spannend, da freue ich mich schon drauf. Anschließend widmen wir uns der nächsten Folge von Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen. Wir sind bei Folge 10 angekommen, nur noch, es gibt insgesamt 12 Geschichten. Das heißt, wir haben noch ein paar Wochen das Zeit, das zu hören. Was ist Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen? Da gibt es Menschen, die sich in Thüringen im Nationalsozialismus widersetzt haben und dazu gibt es eine projektbegleitende Installation, aber das hören wir dann später noch.
Und dann warst du ja auch noch bei den Domstufen, wo ja zurzeit Jesus Christ Superstar läuft.
Ja.
Ich weiß noch, da habe ich noch so halbe Flashbacks zu meinem Musikabitur, was ich damals mündlich geschrieben habe, in Anführungszeichen. Da kam auch Jesus Christ Superstar drinne vor von Andrew Lloyd Webber. Also wir hatten im Musikunterricht, glaube ich, den 70er-Jahre-Film. Also
der ist super.
Der ist super, auch wenn er an manchen Stellen ein bisschen merkwürdig gealtert ist, wenn die einzige schwarze Figur mit Singtiteln Judas ist, aber
ja, aber Carl Anderson hat aber wirklich einen tollen Job gemacht in dem Film.
Also gut gesungen hat er, aber dass die einzige schwarze Person im Film Judas ist, die ja Jesus verrät, bisschen schwierig, aber
ja, naja. Ich kann so viel verraten, eine schwarze Person ist nicht als Judas besetzt bei den Domstufen dieses Jahr. Genau, ich habe mit Peter Lund gesprochen, er ist für die Inszenierung zuständig und wer letzte Woche unterdessen am Mittwoch bei Uli gehört hat, der hat da schon praktisch den ersten Teil davon gehört und zwar mit Choreografer Bart LeClerc. Heute ist Teil 2 mit Peter Lund. Und das ist nicht das Einzige, was ich für heute mitgebracht habe. Und zwar, wie gesagt, ich bin gestern Abend, Nachmittag mit 2 Leuten durch die Gegend gelaufen von Unfuck Germany, Simon und Olli. Dazu auch später noch mehr.
Und ich habe jetzt letzte Woche mit Elke Gottschalt geredet, die arbeitet bei der Welthungerhilfe als Koordinatorin für Asien, aber und auch Afghanistan. Das war auch in den letzten Tagen wieder ein bisschen in den Nachrichten, weil die Machtübernahme der Taliban in Kabul, wo man ja die Bilder noch im Kopf hat, wo die Menschen versucht haben, die letzten Flieger der Bundeswehr und der Amerikaner zu bekommen. Das ist jetzt am Wochenende, am 15. August, war das insgesamt 5 Jahre her, dass die Machtübernahme der Taliban wieder sich gejährt hat. Und da haben wir ein bisschen über die humanitäre Lage in Afghanistan gesprochen, da sie auch Nothilfeorganisationen dort koordiniert und selbst dort mit im Einsatz waren. Da dachte ich mir, wenn wir eine Person hatten, die auch schon mal vor Ort war in Afghanistan, so ein bisschen die Lage ein bisschen einschätzen kann, kann man ja sich gerne mal mit der guten Frau in Kontakt setzen.
Das klingt erstmal heavy.
Aber wir machen erstmal weiter mit Musik und da habe ich was mitgebracht. Das ist japanischer Rap, sowas in die Richtung, aber es ist eher so Lo-Fi, also entspannter Rap. Und zwar ist das das Intro von einem Anime, den man kennen könnte, aber man muss den nicht kennen, denn es geht um Samurai, aber quasi so Hip-Hop-inspirierte Samurai und deswegen passt der Titel auch gut und das ist von Nuyabes Battle Cry.
Auf jeden Fall jetzt ein entspannter Start in den Tag. Was haben wir gerade gehört?
Nuyabes mit Battle Cry. Das ist der Intro von Samurai Champloo, könnte man kennen.
Ja, mal gehört.
Ist nämlich von dem legendären Anime-Macher Shinichi Watanabe, der auch, glaube ich, als Erstlingswerk Cowboy Bebop gemacht hat. Eines der legendären Serien aus den 90ern. Und das war sein quasi Nachfolgewerk.
Ich finde, das Intro können wir nächste Woche mal hören von Cowboy Bebop.
Auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen rhythmischer, ein bisschen dynamischer als das, aber auf jeden Fall eher so klassisch Jazz-inspiriert, Funk-inspiriert in die Richtung.
Mhm.
Wir machen jetzt weiter mit den Kulturfragmenten, und zwar Folge 30 bereits.
Das finde ich gerade spannend, weil da geht es um Hamlet. Und am Wochenende lief ja vom Kinoclub ein Open-Air-Film auch Hamlet.
Hamlet,
aber wo es auch um
da
das Stück
ja auch ging. William Shakespeare, eigentlich um seine Frau, aber auch um Shakespeare an sich. Aber
ja. Wir
machen jetzt mal weiter mit den Kulturfragmenten, Folge 30, Hamlet.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus ist im Studio B und wir zeichnen weitere Folgen der Rubrik Kulturfragmente auf. Und jetzt kommt ein tatsächlich riesiges schauspielerisches Schwergewicht hier zum Vorschein.
Auch wenn man auf den ersten Blick, wenn man sich das Cover von dem A5 Fighter oder DIN A-Lang Programmheftchen anschaut, gar nicht so das Gefühl hat, aber es ist Hamlet von Shakespeare. Und was auffällt als allererstes, ist halt ein schöner Vollfarbdruck mit dem klassischen
Totenkopf-Thema,
was in Hamlet ja auch Thema ist, aber es ist halt trotzdem auch, von wann ist das jetzt eigentlich? Gib mir einen Moment, von 1997. Was halt auffällt im Vergleich auch zu den ganzen, auf vielen anderen, ist es halt sehr viel mit Werbung gespickt. Aber nichtsdestotrotz werden ziemlich schnell auf die wichtigsten Sachen hingewiesen. Also wer Regie führt, wer spielt, kommt auf der zweiten Seite vor. Also es ist dann doch ein klassisches Programmheft, was sich aber wirklich eigentlich im Aufbau schon auf jeder Doppelseite, eine Seite Inhalt, eine Seite Werbung teilt.
Also ich sehe gerade jetzt eine Werbung, ich will es jetzt nicht vorlesen, was es ist, aber es gab mehrere Läden in Erfurt, wo ich meine CDs gekauft habe und da hat auch einer dieser Läden hat hier eine Werbung geschaltet, genau.
Damals gab es anscheinend noch ein Musikhaus auf der Krämerbrücke.
Ja, ich kenne das sehr gut. Man musste da dann tatsächlich diese Stiege hochlaufen. Auf der Krämerbrücke ist halt alles ein bisschen eng und so. Das war gleich am Anfang neben, ich glaube da, wo jetzt der Laden drin ist, der die Thüringen Spezialitäten verkauft.
Okay. Ja. Dann gibt es eine klassische Werkeinführung. Einmal war Hamlet in aller Frühe zur Jagd aufgebrochen. Das vorherige Durchdenken seiner Absicht hatte ihn in diesem Fall die ganze Nacht lang wach gehalten und so weiter und so fort. Und diese Auszüge zu Hamlet, in dem Fall von Jules Laforge, Hamlet oder die Folgen der Sohnestreue, werden dann immer abwechselnd mit sehr ruhigen Schwarz-Weiß-Fotos. Auf der einen Seite, in dem Fall haben wir jetzt hier eine Ruine, in dem noch Säulen und Bögen wahrscheinlich ist. Auf der nächsten Seite gibt es so eine klassische Reflexionsfotografie, wo eigentlich ein Gesicht fotografiert wird, dass sich mit seinem Kinn auf einen Verzerrspiegel stellt und das ist aber dann auf den Kopf gestellt, dass der Verzerrspiegel sozusagen die erste
sehr
Einsicht.
Sehr strange, ja.
Sehr genau. Strange und das geht aber auch fließend dann auf der nächsten Seite in ein Vers, ist aber nicht kein Reim, in einem kurzen Beitrag von Henri Michaud, Mein König, dem dann eine Fotografie gegenübergestellt ist, wo wir auch nur vermuten können, um wen es sich handelt, jedoch fällt auf, dass von einem zum anderen Foto neben den zentralen Personen, aber auch auf dem zweiten dann Frauen anwesend sind. Es handelt sich um ein Gruppenfoto zwischen Säulen und um wen es sich da handelt, müssten wir nochmal nachschlagen, aber es sind Militarier dabei, dass man in Uniform sieht und Menschen im Zivil.
Diese hohen Kragenhemden, so das deutet darauf hin und da oben ist auch keine Jahreszeit zu sehen.
Nee.
Das ist wahrscheinlich nur so eine Beschriftung. Also der Aufbau hier von diesem Programmheft ist mit den zusätzlichen Texten, die schon Hamlet reflektieren oder bearbeiten, wohl so, dass tatsächlich vorausgesetzt wird, wer dieses Programmheft in die Hand nimmt, weiß, um was es bei Hamlet geht.
Ja.
Von daher ist es sehr, sehr ausführlich.
Aber auch sehr sicherlich voraussetzungsvoll. Dass man
genau, ja.
Und so geht es auch weiter, dass es immer wieder Motive gibt. Hier das berühmte Motiv mit den Frauenkörpern, die einen Totenkopf bilden. Ich weiß nicht, was ist das von Dalí? Und so geht es halt dann weiter, immer wieder Textbeiträge, die rund um das Thema Hamlet streifen und flankiert von Bildbeiträgen die Motive in Annäherung an Hamlet, wie jetzt hier das letzte Mann mit Zigarette und Totenkopf mit Zigarette nebeneinander im Porträt.
Also sehr aufwendig gemacht. Ich denke mal, es hat Zeit und Mühe gekostet, diese Texte zusammenzustellen, zu gruppieren und so das alles zusammenzubringen dann, ja.
Und am Ende kommt neben wieder mal relevanter Werbung, aber das zieht sich ja auch in anderen Programmheften in den 90ern durch, der Ausblick auf die nächsten Premieren im November und Januar, und es ist schon verblüffend, dass es dann im November noch 3 Premieren gibt und im Januar auch wieder 2, und beeindruckend, wie viel damals produziert wurde.
Hamlet, William Shakespeare. Danke, Björn.
Gerne.
Da gab es doch auch ein witziges Lied von den Wise Guys, Hamlet, Prinz von Dänemark.
Das habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Ich habe nur noch aus dem Deutschunterricht den Kinofilm, es gab ja mehrere Verfilmungen von Hamlet, mit Russell Crowe, den wir anstatt des Buches zu lesen, was ja nicht sonderlich dick ist, haben wir uns den Film angesehen.
So kann man es auch abkürzen.
Ja, ich habe mir das dann doch nochmal durchgelesen, weil ich finde, es ist sehr lesenswert, das Buch. Und ich finde, Russell Crowe ist ein bisschen fehlbesetzt für Hamlet. Aber das ist jetzt eine Kritik, die kann Reinhard wahrscheinlich besser übernehmen als ich. Bin jetzt nicht so der Filmkritik-Experte, da sind andere hier zuständig.
Ich möchte jetzt ein bisschen Instrumentalmusik hören, bevor wir dann ins Kalenderblatt sliden. Und zwar habe ich mitgebracht Johannes Bornlöw, Reminiscence. Zu diesen Klängen habe ich vor 2,5 Jahren ungefähr meine Bachelorarbeit geschrieben.
Ja, und jetzt wird es ein bisschen eigentlich mysteriöser, ein bisschen detektivisch. Also alle da draußen könnt ihr gerne eure Sherlock-Holmes-Mütze aufsetzen.
Ich setze meine Kapuze von der Strickjacke auf. So, okay, ich bin bereit.
Dann könnt ihr gerne eure Pfeifen rausholen. Nur sollte man es dann mit einem Kokainkonsum mit Sherlock Holmes nicht leicht tun. Der Mann hat nicht sonderlich gesund gelebt, aber das ist eine andere Geschichte. Und zwar geht es heute um die erste Kolonie der Briten oder der Engländer in dem Fall in Amerika, und zwar die Roanoke-Kolonie.
Praktisch und das Atlantis von Amerika.
Ungefähr, nur kleiner Spoiler. Dieses Rätsel ist jetzt wahrscheinlich gelöst. Und zwar hat man im Frühjahr letzten Jahres archäologische Funde gemacht, die einen doch schon sehr eindeutigen Hinweis darauf geben, was mit dieser Kolonie eigentlich passiert ist.
Aber es war lange ein großes Geheimnis.
Wenn man jetzt die Details kennt, ist es eigentlich gar nicht so überraschend, was jetzt sich ergeben hat. Aber es wurde immer gerne als Mysterium verkauft, was mit dieser Kolonie passiert ist. Denn die ist, offiziell hat man sie als verschwunden betrachtet oder berichtet, im Jahre 1590. Es war quasi die erste Koloniesiedlung in Amerika. Und da muss man ja wissen, 1492, Kolumbus entdeckt für die Europäer, in der Zeit natürlich die neue Welt oder neue Welt in Anführungszeichen, denn diese Welt war schon seit tausenden von Jahren besiedelt. Vor allen Dingen die Karibik und Nordamerika waren besiedelt. Und man muss sich ja fragen, warum kamen die Briten auf die Idee, überhaupt nach Nordamerika zu gehen? Das lag vor allen Dingen daran, dass Spanien in der Zeit, so spätes 15., Anfang 16. Jahrhundert, hat sich Spanien erstmal als Land vereinigt und gleichzeitig hat es angefangen, Kolonien aufzubilden in Mittelamerika, Karibik und dann runter nach Südamerika, haben sich dann dort vor Ort mit den Portugiesen gekeppelt, da die ja auch, wenn man es heutzutage kennt, Portugal kann nicht wirklich nach Europa rein, denn da waren die Spanier. Deren einzige Möglichkeit, Land gewinnen zu haben, ist halt über den Atlantik zu segeln. Mhm. Und da waren sie halt in der Konflikt mit den Spaniern. Und die Briten haben die Idee gehabt, wir gehen nicht nach Süden und fetzen uns da mit den Portugiesen und Spaniern, sondern gehen nach Norden. Und da gab es Berichte, dass es da im Norden, Nord von Amerika, eine Möglichkeit gibt, vom Atlantik in den Pazifik rüber zu segeln und vom Pazifik dann in die reichen Gebiete Chinas, Indiens. Wenn man sich heute die Karte kennt, über Nordamerika nach Norden zu segeln und nach Asien zu kommen, das ist ein bisschen schwierig, wird jetzt zur Zeit durch den Klimawandel um einiges einfacher, ja. Da ja das ganze Eis da schmilzt, aber zu der Zeit
unmöglich.
Mit Booten aus Holz, spannende Angelegenheit auf jeden Fall, also es hätte nicht funktioniert. Und da gab es einen riesen Konflikt zwischen den Spaniern und den Briten um die Besiedlung Nordamerikas. Denn die erste Siedlung, die Roanoke-Siedlung, ist in dem heutigen Gebiet von North Carolina, also Ostküste natürlich, aber ein paar Kilometer weiter südlich, so 100, 180 Kilometer weiter südlich, hatten die Spanier bereits in dem, was heute Florida ist, ihre ersten Siedlungen in Nordamerika gemacht. Also
wo man halt ankommt, wenn man mit einem Schiff ankommt, also irgendwo an der Küste.
Genau, und das war so ein bisschen, die mussten halt vorsichtig sein, denn jedes Schiff, was sie da hinschicken, ist halt in der Gefahr, dass die Spanier, die auch damals die vorherrschende Seemacht in Europa waren, dass die Boote da halt nicht gekapert werden, denn du willst ja nicht, dass jemand anderes die Kolonien für sich vereinnahmt, die du gerne hättest.
Mhm, ja.
Und da gab es eine erste Erkundungsexpedition von der britischen Krone, offiziell sanktioniert, zwar von Königin Elisabeth I., also die erste Frau auf dem europäischen Königsthron, was natürlich, wenn man die Geschichte kennt, das war eher zwangsweise, dass sie auf den Thron kam, da ihr Vater, Heinrich VIII., nun mal keinen überlebenden männlichen Nachkommen mehr hatte, da sein einziger mit 13 oder so gestorben ist und der nur noch Töchter hatte. Ja. Ist sie ja halt zwangsweise auf den Thron gekommen und sie hat Sir Walter Raleigh, den Namen, wenn man den aussprechen will, ist einfacher, als ihn zu schreiben. Das ist ein britischer Name, die schreiben sich alle ein bisschen komisch. Der hat ein offizielles Patent von der Königin bekommen, dass er in Nordamerika für die Krone Sachen oder Land besetzen, besiedeln und für die Krone vereinnahmen darf und die quasi ausbeuten darf. Und zwar hat er das Patent deswegen bekommen, da er schon in Irland, was ja die erste englische Kolonie überhaupt war, dort die irischen Truppen oder die irische Bevölkerung unterdrückt hatte. Und zwar hat er durch die englische Krone schon in Irland ungefähr 0,2% der gesamten Fläche Irlands quasi als Privatbesitz bekommen. Also der Mann war schon jetzt nicht so bettelarm.
Also schick mal den jetzt einfach nochmal übers Land.
Genau.
Über See?
Ja, und
ins andere Land.
Ja, das war halt, der hatte halt schon Besitz, aber er konnte nicht selbst dahin fahren, sondern musste halt Leute hinschicken, um das für ihn zu vereinnahmen. Und das war halt der erste Expeditionsversuch, so 1584 hat er den bekommen. Und da gab es eine erste Erkundungsmission und da, die landete halt auf der Insel Roanoke, wo auch dann später die erste Siedlung war. Und dort kam es zu ersten Kontakten zwischen den Briten und den dort einsässigen Algonquin-Stämmen. Also das ist eine Gruppe von Stämmen in Nordamerika, die ähnliche Sprachen hatten, ähnliche Kulturen, aber es war jetzt nicht so eine einheitliche organisierte Stammeskultur, wie man sich kennt. Das sind halt vereinzelte Stämme, die ähnliche Kultur, ähnliche Sprache, aber doch selbstständig waren.
Mhm. Und mit denen hatten sie praktisch ersten Kontakt.
Genau, das war aber jetzt nicht so wirklich freundlich, denn der erste Versuch in der Ansiedlung durch das Militär, das waren halt militärische Leute, die da hingegangen sind, Soldaten, eigentlich schon fast so halb Piraten im Auftrag der Königskrone, also Freibeuter, wie man es so gerne nennt. Und zwar hatte das Ralph Lane diese erste Kolonieversuch geführt. Mit ungefähr 108 Männern sind sie da angekommen und haben so ein kleines Fort aufgebaut, so eine kleine militärische Ansiedlung.
Also so ein Stützpunkt.
So eine kleine, so wirklich nicht groß, Holzpalisaden, provisorische Häuser, alles aus Holz. Und naja, die sind schon mit den einheimischen Stämmen in Konflikt geraten, was halt dadurch war, dass sie hatten nicht genug Proviant mitgenommen, dann kam es zu Missernten und die haben halt sich mit den dort Einheimischen, die haben angeblich einen kleinen silbernen Tasse quasi angeblich geklaut. Die haben es aber bei den Einwohnern nie wirklich gefunden und haben schon dort angefangen, die Einheimischen zu bekämpfen und ihnen versucht, die Nahrungsmittel zu klauen und zu rauben. Also es war jetzt nicht wirklich der erfolgreicher Start und die ersten Siedler mussten halt sich aus den dort Ansässigen oder aus den ihrer ersten Kolonie zurückziehen, da sie halt nicht die Möglichkeit hatten, sich selbst zu versorgen. Aber sie hatten die Möglichkeit, 1586 mit Sir Francis Drake, den Namen könnte man kennen, das ist so auch so ein
Freibeuter.
Freibeuter, also eigentlich ein Pirat, nur da er in Auftrag der Krone gehandelt hat und hat nicht englische Schiffe überfallen, sondern nur spanische Schiffe.
Ah, ja, ja.
Hat ihnen die englische Königin gesagt, ja, eigentlich, wir sagen offiziell nicht, dass du für uns arbeitest, aber du arbeitest schon für uns.
Bring uns was mit, wenn du ein Schiff überfällst.
Genau, dann hat spanische Schiffe überfallen und hat einen Teil deiner Beute wieder zurückgebracht an die englische Krone. Und bei dieser Überfahrt sind auch zwei Mitglieder von indigenen Stämmen aus Nordamerika zurück nach England gekommen. Also die hatten dann schon ersten Kontakt
mit denen. Also die wurden entführt?
Nee, die sind freiwillig mitgekommen.
Ach so.
Denn es gab auch Stämme, die sich mit den Engländer ein bisschen besser verstanden haben. Es gab auch Stämme, die sich nicht mit den Engländern verstanden haben und die haben sich halt dann auch öfter mal getroffen und die haben sich halt so ein bisschen demokratisch abgestimmt, wie man jetzt damit umgehen kann. Ja, das hat sich dann ein bisschen verlaufen, da die Briten dann ein bisschen sehr aggressiv kolonisiert haben. Das kam dann etwas später. Der zweite Versuch einer Kolonisierung hat dann 1587 stattgefunden.
Aber das waren das auch wieder Militärs oder so echte Leute, die dann
das waren
da gesiedelt
dann
haben?
Siedler, also das waren mehr oder weniger Männer, Frauen, Kinder waren auch mit dabei, die halt dann so 115, sagt man so ungefähr, sind dann später mehr geworden, da die in dieser Zeit die Tochter des Walter Rileys dann seine Enkelin dort geboren wurde. Und zwar Virginia Dare ist die erste englische Siedlerin, die in Nordamerika zur Welt gekommen ist. Und naja, die Kolonisten, das waren halt nicht viele, die haben auch wirklich nur so provisorische Holzpalisaden als Schutz vor möglichen indigenen Einfällen gebracht. Die haben rudimentäre Häuser aufgebaut, die haben so ein bisschen angefangen, Landwirtschaft zu betreiben, und das war halt nicht ein militärischer Außenstützpunkt, das war wirklich, wir schicken da erstmal Siedler hin, weil Siedler hinzuschicken ist ein bisschen billiger für die Krone, du musst keine militärischen Ausgaben mitbringen, du musst jetzt nicht Ausrüstung mitschicken, du musst keine Schwarzpulver mitschicken, du musst jetzt nicht große Waffen mitliefern, das ist so ein bisschen billiger und diese Leute waren halt so ein bisschen entbehrlicher, denn es waren einfach nur Bauern und eigentlich so ein niedrigeres Volk, aber ist halt billiger für die Krone, die erstmal hinzuschicken und zu sagen, ja, wenn es da nicht klappt, dann probieren wir es irgendwann später nochmal.
Mhm.
Aber ist halt auch wie eine Siedlerkolonie gewesen. Und dieser Walter, dieser John White, der diese Kolonie angeführt hat, ist dann zurückgefahren nach England. Man muss immer sagen, die Überfahrt nach Amerika von England aus hat immer so 2 Monate im besten Fall gedauert. 4 Monate, wenn es länger gedauert hat. Mhm. Also er ist dann wieder zurückgefahren, um Proviant, Ausrüstung und halt Verstärkung nachzuholen. Nur wenn man sich mit der Geschichte Englands und Spaniens auskennt, denkt man sich 1587, 1588, schwierige Zeit, um zurückzusegeln, vor allem wenn man es über die Route dann Richtung von England Richtung Süden an Spanien vorbeifährt, denn das war die Zeit der spanischen Armada, die versucht hat, England halt auf dem Seeweg zu blockieren und einzunehmen.
Ei, und dann ist es ein schlechter Zeitpunkt, um mal wieder zurückzufahren. Also hat länger gedauert als gedacht, ja?
Ja, denn er durfte halt keine Boote mitnehmen, denn alle Boote, die für die Verteidigung Englands gebraucht wurden, durften halt nicht England verlassen, sondern waren für die Verteidigung Amerikas vorgesehen, Englands vorgesehen. Und deswegen hat sich das Ganze verzögert. Und zwar um ungefähr 3 Jahre hat sich die Rückkehr verzögert. Und er kam erst 1590 wieder an auf Roanoke Island. Und da passiert eigentlich so dieses erste mysteriöse, unheimliche, was passiert ist. Denn er kam wieder zurück auf diese ursprüngliche Siedlungsposition. Und da war halt einfach keiner mehr. Man hat nur gesehen, die Palisadenbefestigung, die wurden rudimentär zurückgebaut, alle Vorräte wurden mitgenommen und die Häuser waren teilweise auch wieder zurückgebaut, aber es gab keine Anzeichen für irgendwelche Auseinandersetzungen, es wurden auch keine Leichen gefunden.
Also es war einfach verlassen und verschwunden.
Es war verlassen, Vorräte, die verschwunden waren oder die versteckt wurden, wurden ausgegraben, aber nicht so, als ob man sagen würde, ja, die haben überall mal gebuddelt, sondern die haben wirklich gezielt gebuddelt und Sachen mitgenommen. Und das Einzige, was man gefunden hat, war eine Einkerbung an den Palisaden, die noch standen, und zwar Croatoan stand auf den Palisaden drauf, und man hat weiter außerhalb auf einem Baum die Buchstaben CRO gefunden, also quasi die Anfangszeichen von Croatoan.
Also es war eine Nachricht, wo sie hingegangen sind?
Das war eigentlich, wenn man jetzt im Nachhinein weiß, eine Nachricht gewesen, wo sie hingegangen sind. Denn es gab auch einen Stamm, das waren die Croatoan, das war ein Stamm, der mit den ersten englischen Siedlern verbündet waren, weil es gab Leute, also wie schon gesagt, es gab Stämme, die waren denen eher positiv gesinnt, es gab Stämme, die waren eher negativ gestimmt. Mhm. Und das waren eine Stammessiedlung von indigenen Nordamerikanern, die auf einer Insel gelebt haben, die heute als Hatteras Island bekannt ist. Und das haben die halt dort quasi als ihr Ursprungsland Croatoan Island genannt. Das war eigentlich von denen, wie man heute weiß, eigentlich ein Hinweis darauf, wo diese Siedler hingegangen sind. Aber es gab lange Zeit die Theorie, dass es vielleicht sind die ja durch Hungersnöte gestorben und es gab eine große Krankheitswelle. Mhm. Das war eine Theorie, die lange Zeit dort publik gemacht wurde in den Siedlern. Aber man muss sagen, das ist schon irgendwo eine plausible Erzählung, wenn man weiß, dass das öfter mal passiert ist, dass solche Siedlungen einfach mal innerhalb von kürzester Zeit gestorben sind, weil sie halt Krankheiten begegnet sind, die noch nie ein Europäer zuvor gesehen hatte und deswegen auch keine Immunität hatte oder dadurch, dass sie halt nicht wussten, welche Pflanzen sie essen konnten, auch keine Landwirtschaft betreiben konnten.
Ja, aber wenn ich da jetzt auf einer Insel sitze und die Landwirtschaft nicht funktioniert und der Typ, der nach Hause gefahren ist, um mehr Essen zu holen, auch nicht auftaucht, dann würde ich ja wahrscheinlich weiterziehen oder mich Leuten anschließen, die mir wohlgesinnt sind.
Ja, vor allem die Theorie hat einen großen Knackpunkt. Wenn das wirklich eine Hungersnot oder eine Plage gewesen oder ein Krankheitsausbruch gewesen wäre, hätte man ja Leichen gefunden oder Überreste gefunden.
Oder halt, natürlich würde man da einen Friedhof errichten als Siedler.
Die zweite Theorie, die lange Zeit gab, war halt ein Überfall von Indigenen. Mhm. Aber da hat man überhaupt keine Kampf- oder keine Auseinandersetzungsspuren gesehen. Man hätte ja irgendwelche Pfeile irgendwohin stecken sehen müssen oder irgendwelche Leichen, die dort noch liegen gelassen wurden, die umgebracht worden sind. Die dritte Theorie, die auch nicht unplausibel wäre, ist halt ein Hurricane. Vor allen Dingen, wenn man sich denkt, britische Siedler, die haben wahrscheinlich noch nie einen Hurricane gesehen und die wären halt überrascht gewesen, aber man hat halt dort keine Spuren eines Hurricanes gefunden und der Rückbau der Siedlung heißt auch nicht, dass die, oder ist ja kein Anzeichen dafür, dass ein Hurricane da mal durchgegangen wäre, denn so ein Hurricane hätte andere Spuren hinterlassen. Und erst letztes Jahr hat man dann archäologische Funde gefunden auf halt diesem Hatteras Island, wie es heute heißt. Und zwar hat man da gefunden, solche, wenn man sich ein bisschen mit Schmiedekunst auskennt, wenn man so ein heißes Stück Eisen mit dem Hammer schlägt, da fallen ja so Sachen ab.
Ja.
Und man hat halt auf diesem Hatteras Island hat man halt diese Spuren von Eisenbearbeitung gefunden. Und zwar nicht nur ein paar, sondern wirklich haufenweise gefunden. Und zwar auf der, in derselben Erdschicht mit halt anderen europäischen Hinterlassenschaften, vermischt mit Tonkrügen und anderen Hinterlassenschaften der einheimischen Bevölkerung.
Ah, und, also man hat sich zusammengetan.
Und es gibt mündliche Überlieferungen davon, dass die Nachkommen so ein paar Generationen später davon berichtet haben, dass Teile ihrer Vorfahren weiß, also Weiß-Europäer gewesen sein sollen. Und wie sie es gesagt haben, sie haben aus dem Buch geredet. Also sie haben quasi aus dem Buch vorgelesen. Und das ist halt für nordamerikanische Ureinwohner untypisch, da die selbst keine Buchkultur hatten. Und was man auch gefunden hatte, ist, dass es Nachfahren gibt auf diesem Bereich von Ureinwohnern, die graue Augen hatten. Und das hat man da wirklich nur dort gefunden. Und graue Augen kommen halt da eigentlich nicht vor, weil das ein sehr markantes Zeichen für europäische Vorfahren ist. Und das hat man da dort gefunden. Und diesen archäologischen Fund, die man wirklich erst im Frühjahr letzten Jahres gefunden hat, mit diesen schriftlichen, also mündlichen Überlieferungen und vor allem auch den Berichten von Ureinwohnern, amerikanischen Ureinwohnern, die halt so ein wirklich untypisches genetisches Merkmal hatte, legen die Theorien nahe, dass diese verlorene Kolonie angeblich, was sie dann im Endeffekt nicht waren, dann gesagt haben, ja, wir kommen hier nicht zurecht, wir haben hier nicht die möglichen oder die notwendigen Ressourcen. Wir wandern mal so ein paar Kilometer weiter nach Süden mit dem Boot fahren, aber wir hatten noch Boote, zu einer verbündeten Stammessiedlung. Und die haben halt sich dort wahrscheinlich, gab es eher, die Theorie ist, die haben sich halt über die Zeit, vor allem über 3 Jahre, ist dann doch schon ein bisschen lange Zeit, haben die angefangen, ihre Kulturen sich zu verschmelzen und das so ein bisschen eine erste Kohabitation, also sie haben zusammen gelebt, aber nicht wirklich sich ausgetauscht. Das ist über die Zeit dann so eine Integration zwischen Ureinwohnern des nordamerikanischen Kontinents und den englischen Siedlern kam. Aber das Lustige ist, dieser White, der eigentlich diese Kolonie-Expedition anführen wollte, der wollte eigentlich auf diese Insel fahren, nur durch schlechtes Wetter ist er nie dort angekommen. Er hätte es nochmal versuchen können, aber er hat es nie wieder getan.
Also er hätte die eigentlich noch treffen können.
Er hätte sie eigentlich noch finden können. Und die sind eigentlich nur deswegen, Anführungszeichen, verloren gegangen, da sich keiner mehr die Mühe gemacht hat, diese Siedler zu suchen.
Und ja, da würde ich dann auch einfach abhauen.
Und die ersten offiziellen Siedlungen dann in Jamestown sind dann wirklich 20 Jahre später entstanden. Und da geht man davon aus, dass die Überreste dieser ersten verlorenen Siedlung in Anführungszeichen eigentlich ein paar Kilometer weiter südlich von dieser, wie man es heute nennt, den ersten amerikanischen Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent durch die Briten, die haben dann noch gelebt. Also die Kolonie ist im Endeffekt nicht verloren gegangen, sie haben einfach nur nicht mehr nachgeschaut.
Ja, Wahnsinn.
Also es ist eigentlich, und dieses Mysterium der verlorenen Siedlung ist eigentlich erst in der 1930er Jahren entstanden, und zwar als Werbung für die Tourismusindustrie in der Region. Also es war lange Zeit ein Rätsel, was mit denen passiert ist, aber sie galt nicht als die verlorene Kolonie. Es hat einfach niemand wirklich dafür interessiert.
Ja, bis dann irgendwer dachte, damit mache ich jetzt Geld.
Genau, und es gab dann wirklich, das ist wirklich sehr aktuelle Forschung, die Theorie nahelegt, dass es an der Stelle zu einer eigentlich ersten Integration zweier Kulturen auf dem nordamerikanischen Kontinent kam, was dann natürlich dann später nicht mehr der Fall war, da die britischen Siedler die nordamerikanischen Ureinwohner verfolgt und ausgerottet haben, teilweise gezielt durch gezielte Infektionen, manchmal durch Gewaltanwendung, manchmal unabsichtlich durch Pocken und andere Krankheiten, aber das ist eigentlich der erste Kontakt zwischen Siedlern so eigentlich friedlich verlaufen ist.
Ich finde es auch einfach mal ein schönes Ende.
Eigentlich ist es ein schönes Endlich Ende, mal. Dass die eigentlich, wenn man sich vorstellt, ja, die hätten eigentlich die Möglichkeit gehabt, wirklich friedlich miteinander auszukommen, aber ist halt typisch männlich, hat nicht nach dem Weg gefragt und irgendwann interessiert halt einfach gar keinen mehr.
Ja.
Das war unser Kalenderblatt für heute, den 18. August. Und zwar ging es da um die verschwundene Siedlung in Nordamerika, Roanoke, auf der Roanoke Island. Und das Mysterium ist eigentlich, ich würde sagen, gelöst. Die haben dich einfach...
Also was du mir so an Sachen präsentiert hast, würde ich auch sagen, ist gelöst.
Ist natürlich nur eine historische Theorie, aber... Ich würde sagen, die Indizien sprechen sehr dafür, dass sie sich eigentlich mit den Ureinwohnern blendend verstanden haben, da sie auch Kinder miteinander gezeugt haben.
Mhm.
So viel zur Geschichte und wir machen jetzt weiter mit etwas Musik und zwar Florence and the Machine, Free.
Thank you.
Das war irgendwie ein ziemlich schönes Outro von dem Lied. Was war das?
Das war Florence and the Machine mit Free, wo es so ein bisschen um eigentlich schon fast im Text um psychische Erkrankungen geht und die Behandlung davon. Aber ist, also ich fände es von der Musik her hat es einen sehr entspannenden Charakter auf jeden Fall gehabt. Und wir machen jetzt weiter mit den Widerstandsfolgen und zwar mit Folge 10 Suhl.
Genau, diese 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzt haben, trotz alles, was dazu gehört, Überwachung, Repression und Bedrohung. Wer das spannend findet, der kann nach Weimar gehen. Und zwar gibt es dort eine projektbegleitende Installation im Museum für Zwangsarbeit. Das ist beim Atrium, bei diesem Einkaufszentrum vom Hauptbahnhof eine Straße runterlaufen, findet man das schon. Und zwar ist das noch bis zum 18. Oktober einsehbar. Heute hören wir Folge 10 und die führt uns nach Suhl.
Suhl. Kleine Unterschiede.
Die Firma Greif zu in Suhl stellt während der NS-Zeit Autoteile und Werkzeuge her. Geleitet wird sie von Fritz Greifzu und seinem Vater Leonhard. Der zweite Sohn der Familie, Paul Greifzu, ist ein berühmter Rennfahrer. Sein größter Erfolg ist der erste Platz beim Großen Preis von Deutschland im Jahr 1938 auf dem Nürburgring. Auch Paul ist an der Firma beteiligt und arbeitet dort als Meister. Wie viele Firmen in Suhl setzen auch die Greifzus während der NS-Zeit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter ein. Im Jahr 1942 kommen mehrere ukrainische Frauen in die Firma. Eine von ihnen ist Aksana Jadowinka. Vieles, was wir über den Fall Greifzu erzählen können, geht auf ihre Erinnerungen zurück. 1997 wurde sie im Rahmen eines Schülerinnenprojekts der Rennsteigschule nach Suhl eingeladen und erzählte dort von ihrer Zeit in Deutschland. Aksana Jarowenka ist gerade einmal 18 Jahre alt, als sie aus ihrer Heimat verschleppt und nach Suhl gebracht wird. Bei den Greifzus muss sie zusammen mit 11 anderen Frauen aus der Ukraine Zwangsarbeit leisten. Laut Jarowenkas Erinnerungen behandelt Fritz Greifzu die 12 ukrainischen Frauen für die damalige Zeit außergewöhnlich gut. Er bringt sie, gegen den Willen der Polizei, zunächst in einer Baracke auf dem Betriebsgelände unter. Später werden sie von der Polizei zeitweise in ein Lager gebracht. Die Bedingungen dort sind schlecht, die Rationen knapp. Fritz Greifzu versorgt die Frauen zusätzlich mit Nahrung, bis es ihm schließlich gelingt, sie wieder zurück in die Firma zu holen. Auch werden die Frauen von Greifzus zu einer Hochzeit der Familie eingeladen. Damit sie sich für diesen Anlass passende Kleidung nähen können, stellt Fritz Greifzu ihnen eine Nähmaschine zur Verfügung. Die gute Behandlung der ukrainischen Frauen ist für die damalige Zeit ungewöhnlich. Privater Kontakt oder gar Freundschaft zwischen Deutschen und Zwangsarbeiterinnen wird vom NS-Regime mit Haft, Konzentrationslager oder bei Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern aus Osteuropa sogar mit dem Tod bestraft. Vermutlich liegt es an der gehobenen Stellung der Greifzus als bekannte Unternehmer- und Rennfahrerfamilie, dass ihnen keine Konsequenzen drohen. Paul Greifzu lässt sich öffentlich gerne mit lokalen NS-Politikern sehen, während sein Bruder im Alltag Handlungsspielräume nutzt und den 12 Ukrainerinnen ein vergleichsweise gutes Leben ermöglicht. Besonders gut erinnert sich Jarowenka an einen Moment im April 1945. Der Krieg ist damals fast vorbei. Die Alliierten rücken immer weiter vor. Auch in Suhl stehen eines Tages amerikanische Soldaten auf dem Fabrikgelände der Greifzus. Was genau die Soldaten dort wollen, ist unklar. Jarowenka glaubt damals, dass die Amerikaner Fritz Greifzu erschießen wollen. Sie schreitet zusammen mit anderen Ukrainerinnen ein. Die Frauen zeigen den Soldaten mehrere Fotos. Die erwähnten Fotografien sind bis heute erhalten geblieben. Zu sehen ist Fritz Greifzu, wie er freundschaftlich zwischen den 12 Ukrainerinnen steht, alle blicken lächelnd in die Kamera. Aufgrund dieser Abbildung, so glaubt Jarowinka, lassen die amerikanischen Soldaten Fritz Greifzu am Leben. Das Foto taucht auch in Unterlagen aus der Nachkriegszeit noch einmal auf. Kurz nach Kriegsende soll die Firma der Greifzus durch die sowjetische Besatzungsmacht enteignet werden. Das Ziel dieser sogenannten Sequestrierungen ist die Abwicklung des NS-Kapitalismus und die Einführung einer sozialistischen Planwirtschaft. Die Greifzus gelten als besonders belastet. Beide Söhne und der Vater waren Mitglieder der NSDAP.
Suhl, den 21.12.1945. Die Kommission zur Durchführung der Befehle 124 und 126, deren bestellte Mitglieder in der heutigen Sitzung ordnungsgemäß vertreten waren, hat den Enteignungsantrag der Familie Greifzu, Suhl, einstimmig beschlossen. Grund: Die Betriebsführer wurden vom FDGB, der sowjetisch kontrollierten Gewerkschaft, als erklärte Anhänger der NSDAP und als Reaktionär bezeichnet. Nach den bestehenden Bestimmungen, die Reaktion zu zerschlagen, wurde die Sequestrierung beschlossen.
Die Greifzus legen Widerspruch gegen das Enteignungsverfahren ein. Dem Widerspruch legen sie mehrere Aussagen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter bei. Der Werkzeugmacher Franz Seber.
Während meiner zweijährigen Tätigkeit habe ich nicht nur die Firma Leonhard Greifzu, sondern auch die Inhaber sehr gut kennengelernt. Ich kann versichern, dass sich die Inhaber politisch niemals unangenehm bemerkbar gemacht haben und ihre antifaschistische Gesinnung nicht verleugneten. Herr Fritz Greifzu hat bereits seit Jahr und Tag im Geschäft geäußert, dass er an kein siegreiches Kriegsende glaube, was ihm von Seiten der Nazis ernste Verwarnung eingetragen hat. Auch dass er Juden gegrüßt hat, ist ihm übel vermerkt worden.
Der Werkzeugmacher Otto Rossmann bezeugt den Greifzus einen durchaus positiven Umgang mit den Zwangsarbeiterinnen.
Ich, Otto Rossmann, war circa 7 Jahre bei der Firma Leonhard Greifzu Suhl als Betriebshandwerker beschäftigt. Gerne bestätige ich, dass sich die Inhaber der Firma nie als aktive Nazis betätigt haben. Besonders erwähnen möchte ich noch, dass Herr Fritz Greifzu seine soziale Einstellung durch beste Unterbringung und zusätzliche Verpflegung der Ostarbeiterinnen und Arbeiter immer wieder bewiesen hat.
Der Einspruch der Familie Greifzu hat Erfolg. In der Begründung der Kommission heißt es, die Mitgliedschaft in der NSDAP sei lediglich formal gewesen. Die Familie gelte als nicht faschistisch oder reaktionär. Auch die Fotografien werden erwähnt. Auf diesen sei zu sehen, dass das Verhältnis zwischen der Familie Greifzu und den Zwangsarbeiterinnen ein außerordentlich gutes gewesen sei. Der Betrieb wird nicht enteignet. Der Rennfahrer Paul Greifzu kann seine Karriere nach Kriegsende erfolgreich fortsetzen. 1952 stirbt er bei einem Trainingsunfall in Dessau. In Suhl sind heute eine Straße und eine Schule nach ihm benannt. Im Suhler Fahrzeugmuseum ist einer seiner Rennwagen ausgestellt. Der Rennfahrer Paul steht heute als ein kleiner Oskar Schindler von Suhl auf Wikipedia, obwohl eigentlich sein Bruder Fritz gemeint sein müsste. An das Schicksal der 12 ukrainischen Zwangsarbeiterinnen gibt es keine öffentliche Erinnerung.
Und weil wir gerade bei 12 UkrainerInnen waren, vielleicht ist der Übergang nicht ganz so gut, aber ich habe ein Lied von einer ukrainischen Band rausgesucht, die nennt sich Goa. Mit ihrem Lied, mit dem sie 2020 beim ESC angetreten sind, aber der 2020er ESC ist Corona-bedingt damals ausgefallen, aber das Lied gibt es immer noch, Goa mit Soloway.
Ой, ходила я в долину по червоною калино.
Das war damals bei mir in der persönlichen ESC-Liste relativ weit unten. Aber mittlerweile ist es ziemlich an mein Herz gewachsen. Solo Way von Goa. Wir bleiben musikalisch, denn auf den Domstufen wird dieses Jahr ein Musical gespielt, Jesus Christ Superstar. Und letzte Woche habt ihr schon bei Uli im Unterdessen das Interview mit dem Choreographer Bart de Klerk gehört. Ich habe ihn vorhin am Anfang in der Anmoderation falsch ausgesprochen. Jetzt geht es aber weiter zu dem Stück mit Peter Lund. Peter Lund ist für die Inszenierung verantwortlich und ist sehr erfahren, was Musicals und in dem Sinne auch Jesus Christ Superstars, in dem Sinne eigentlich eine Rockoper. Mit der Inszenierung kennt er sich aus. Und diese Interviews wurden am 5. August geführt. Das war praktisch die letzte oder eine der letzten großen Proben, bevor es dann zur Premiere. Und hier mittlerweile, wenn man abends am Domplatz lang geht, hört man auf jeden Fall Töne des Musicals durch die Stadt tönen. Genau, und am 5. August wurden wir von Radio Frei eingeladen, mit bei der Probe dabei zu sein. Peter Lund über die Inszenierung auf den Domstufen 2026. Herr Lund, vor 12 Jahren haben Sie schon einmal eine Rockoper in den Domstufenfestspielen inszeniert. Jedermann war das damals. Nun sind Sie wieder da, sogar fast mit dem gleichen Team. Hank Urban Kittel fürs Bühnenbild, Ulrike Reinhardt für die Kostüme. Wie fühlt sich diese Rückkehr nach Erfurt an?
Die fühlt sich erstmal toll an. Also das war auch der Grund, warum ich sofort zugesagt habe. Also Jesus Christ ist ein Musical, das ich natürlich sehr gut kenne. Aber ich komme ja häufiger so von der Operette oder von einem alten Musical, wenn ich was mache, und habe gedacht, wow, das sowas in der Richtung habe ich eigentlich noch nie gemacht. Das vor 12 Jahren habe ich ja mit Wolfgang Böhmer selber geschrieben. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und ich hatte ein bisschen Respekt, habe ich noch. Aber auf Jesus Christ auf den Domstufen, das fand ich so toll und so passend, dass ich sofort gesagt habe, das will ich machen, auf jeden Fall, wegen der Domstufen. Also mehr noch als wegen des Stückes. Und jetzt ist es aber glücklich zusammengekommen, dass beides ziemlich gut ist.
Und auch mit dem Team von damals, also beziehungsweise mit Ulrike Reinhardt, arbeiten Sie ja sehr oft zusammen schon.
Ja, ich bin grundsätzlich sehr teamtreu, also das glaube ich schon. Ich habe durchaus noch andere Mitarbeiter, also weil nicht jeder immer kann. Wir sind ja alle freiberuflich und das passt nicht immer. Aber so jede Position ist 2- bis 3-fach besetzt und dann wechsle ich eigentlich nicht ohne Not, weil ich es ganz schön finde, wenn man das miteinander gemacht hat.